Herzlich willkommen zum Gottesdienst in unserer Kirche am Dorfplatz. Ganz besonders herzlich begrüße ich Frau Pfarrerin Appel, die heute unseren Gottesdienst halten wird. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und vielen Dank an Peter, der die Orgel spielt, an Herrn Heilig für die Technik und an Anna hinterher herzlich eingeladen zum Kirchencafé. Es gibt Folgendes abzukündigen. Die Kollekte vom letzten Sonntag betrug 83 Euro und diesmal sammeln wir für den kirchlichen Fernunterricht und für die eigene Kirchenmusik. Es gibt in unserem Gemeindeblatt eine Zeile, nämlich von Himmelfahrt, die etwas durcheinander wirkt, will ich mal so sagen. Also es findet an dem Tag eine Konfirmation hier statt und hier Gottesdienst und nicht, es findet auch Gottesdienst in Ruhlsdorf statt, aber bei uns in der Gemeinde findet Gottesdienst und Konfirmation statt an Himmelfahrt und zwar um 10 Uhr. Das ist ein bisschen widersprüchlich und das wollte ich nochmal sagen, dass die können auch gerne nach Ruhlsdorf fahren, aber bei uns findet auch Gottesdienst statt. Ansonsten ist am Dienstag Basarkreis, Seniorenkreis, am Mittwoch. Dazu lädt Frauentreff herzlich ein. Da wird der Mann von der Marion einen Vortrag über Nepal halten. Da war er, das ist bestimmt sehr spannend. Also alle sind herzlich eingeladen. Das findet hier in der Kirche statt. Am Mittwoch um 19 Uhr. Der Wochenspruch für diese Woche lautet, Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben.
Thank you. Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Wir wollen miteinander den 23. Psalm beten. Das ist in unseren Gesangbüchern die Nummer 711, aber wahrscheinlich werden Sie den auch als Konfirmand oder als Konfirmandin auswendig gelernt haben, denn für mich war das immer das Stück, was jeder kennen sollte, weil es einem ja auch helfen kann, wenn man einmal in Not gerät oder wenn man eine Zuversicht hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finster Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir sind zusammen, um dein Wort zu hören, dass es uns stärke und aufrichte. Wir vertrauen darauf, dass du bei uns bist, uns kennst und uns siehst. Darum bitten wir dich, sei mit uns und mit deinem Geist, der mit dir regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Die Epistel steht im Brief Petrus. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt. Es aber dem anheimstellte, der gerecht ist, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe und ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und zum Bischof eurer Seele. Halleluja!
Halleluja.
Wir hören das Evangelium bei Johannes im 10. Kapitel.
Lob sei dir, o Herr.
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Ich lasse mein Leben für die Schafe, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, und ich muss sie herführen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe.
Oh, Hester.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext des heutigen Sonntags steht im ersten Buch Mose im 16. Kapitel in den Versen 1 bis 16. Hagar und Ismael. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanae gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht mehr gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mann sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wiederhin, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, der ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Wir alle kennen diese Geschichte von klein auf, aber es ist uns eigentlich nie von der Hagar erzählt worden. Ich weiß nicht, ob das Ihnen auch so geht, aber wir wussten eben von dem Problem, dass sie keine Kinder bekommen konnten und dann doch ein Sohn geboren wurde. Aber von Hagar hat uns niemals jemand erzählt, schon gar nicht, als wir Kinder waren. Aber diese Hagar ist ja eine sehr interessante Gestalt, weil sie eine große Rolle spielt, auch in der Geschichte der Muslime. Denken wir erstmal an Hagar. Sie, die Fremde, wird plötzlich von Gott wahrgenommen. Er spricht mit ihr. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Endlich ist da einer, der sie hört und sieht. Sie, Hagar, die Magd der Sklavin Sarai. Sie, Hagar, die Fremde, die ihre Herren aus Ägypten mitgenommen hatten in ein anderes Land, dessen Sprache ihr nicht vertraut war. Viele Sitten kannte sie nicht. Die Familie, bei der sie arbeitete, ihre Herren verlangten von ihr, dass sie mit Abram schlafen sollte, da seine Frau Sarai keine Kinder bekommen konnte. Als sie das merkte, nahm sie Hagar, ihre ägyptische Sklavin, und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Ob Hagar das wollte oder nicht, das interessierte niemanden. Es war ja ohnehin eine nur ausschließlich patriarchalische Gesellschaft. Hagar wird schwanger. Und dadurch ändern sich auch die Machtverhältnisse. Als Hagar nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herren gering. Auf einmal war sie nicht mehr nur die Sklavin, über die verfügt werden konnte. Sie war auf einmal auch die zukünftige Mutter eines Sohnes. Sie würde die Mutter des Erben sein, des so lange ersehnten Kindes. Jetzt wurde sie geschont, sie musste nicht mehr so schwere Arbeiten verrichten, denn schließlich trug sie ja das Kind in ihrem Bauch. Und es ist auch kein Wunder, dass Hagar sich über Sarai erhebt. Aber die wehrt sich und bekommt dann von Abram die Erlaubnis, mit ihrer Sklavin tun zu können, was sie möchte. Und sie fängt an, Hagar so sehr zu erniedrigen und zu quälen, psychisch zu quälen, dass Hagar flieht. Sie flieht in die Wüste. Sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Was wird aus ihr werden? Wird sie sterben? Aber dann entdeckt sie ganz plötzlich eine Quelle und sie muss nicht verdursten. Ihr Weg hat sie zu einem Brunnen geführt. Oder ist sie von Gott geführt worden? Er spricht mit ihr durch seinen Engel. Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Gott stellt die richtigen Fragen. Wo sie herkommt, kann sie sagen. Aber wo sie hin will, das weiß sie selbst nicht. Nur weg wollte sie. Und der Engel gibt ihr einen Rat. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass jeder eine große Menge, dass es eine große Menge werden wird. Und so kehre wieder um zu deiner Herrin und füge dich unter ihre Hand. Eigentlich hatte Hagar etwas anderes erwartet. dass der Engel sie vielleicht in die Hand nimmt oder schützt oder ihr sagt, geh am besten da und dahin. Aber was sagt der Engel? Geht zurück in das Haus Abrahams und sei dort. Hagar hat Gott kennengelernt. Aber sie hat Gott auch als einen Hörenden kennengelernt. Und jetzt in dieser Situation, wo sie eigentlich etwas anderes erwartet hatte, da gibt sie ihm selbst einen Namen, nämlich sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie fühlt sich von Gott gesehen und angenommen. Sie ist nicht mehr die kleine, geringe Sklavin. Sie ist jetzt eine Frau, die mit Gott gesprochen hat. Er weiß um sie und das gibt ihr die Kraft, zurückzukehren. Dort gebar sie Ismael. Mehr wird nicht erzählt. Erst Jahre später gebärt Sarah dann Isaak. Und als er nicht mehr gestillt wird, werden Hagar und Ismael auf Sarahs Befehl hin in die Wüste vertrieben. Wieder irrt Sarah in der Wüste umher, diesmal mit Ismael. Beide rettet Gott vor dem Verdursten, indem er Hagar einen Brunnen zeigt. Sie bleiben in der Wüste wohnen und Gott sorgt um sie. Diese Geschichte bringt jede Menge Konfliktpotenzial. Man kann auch verschieden über sie predigen. Einmal das Verhalten von Sarah, die Kälte gegenüber Hagar, der Befehl an ihren Mann, sie wegzuschicken, aber auch die Rolle Abrahams. Abraham hätte sich ja auch wehren können. Er hätte ja auch sagen können, das mache ich nicht mit der Mutter meines künftigen Sohnes. Und zum Schluss das endgültige Vertriebensein. Dann kann man auch sprechen über die Geschichte von Hagar und Ismael im Zusammenhang mit dem Islam. Ismael spielt im Islam eine wichtige Rolle. Die Muslime sehen Abrahams erstgeborenen Sohn als ihren Stammvater an. Und Ismael gilt wie Abraham als Prophet. Nach der islamischen Überlieferung bringt Abraham dann Hagar und Ismael nach Mekka. Und dort lässt er sie zurück auf Verheißung Gottes. Und auf jeder Wallfahrt nach Mekka, die jeder gläubige Muslim einmal unternehmen sollte, wird Hagars Suche in der Wüste nach Wasser nachvollzogen. Die Gräber Hagars und Ismaels finden sich in der Kaaba, dem zentralen Heiligtum. Und dann laufen die Leute immer wieder im Kreis um dieses Heiligtum herum, wenn sie in Mekka sind. Wie gehen wir unterschiedlich mit der Überlieferung um, die eine gemeinsame Wurzel hat? Es wird sogar erzählt, dass Ismael und Isaak gemeinsam nachher den Vater Abraham begraben haben. Aber das weiß man nicht oder daran denkt man nicht. Und die gemeinsamen Wurzeln einmal friedlich und sachlich zu bedenken, das fällt auch schwer. Aber die Geschichte ist neu in unserer Perikopenreihe. Sie ist ausgewählt worden, weil es ja am heutigen Sonntag, dem Sonntag des Guten Hirten, um die Zuwendung Gottes zu uns geht. Und Hagar sagt ja diese Aussage, du siehst mich zu Gott. Und dieses du siehst mich ist positiv. Das heißt, Gott sieht mich und Gott achtet mich. Sie haben ein Lied vor sich, das gedichtet wurde zur Jahreslosung im letzten Jahr. Die war, der mich sieht. Ich finde das ein sehr mutmachendes Lied. Ein Lied, was wir gerade in diesen Zeiten brauchen. Sich wie in der Wüste zu fühlen, allein zu sein und ausgeliefert. Dieses Gefühl kennen wir vielleicht. Aber dann ist da plötzlich jemand, der uns versucht, aus allem herauszuholen und der Verständnis für uns hat, uns zuhört und wir langsam wieder Boden unter den Füßen bekommen. Das nächste ist, in Gedanken verrannt, alle Kräfte verbrannt, doch jetzt sprichst du mit mir. Die Erschöpfung, die Last, meine Schwäche, die Hast, all das lasse ich bei dir. Am Ende zu sein und nicht mehr weiter zu wissen, keine Kraft mehr zu haben, auch das kennen wir. Hasten und immer wieder hasten, ohne dass Ruhe einkehrt. Aber auch da gibt es Menschen, die uns zuhören und uns aufbauen durch Hilfe und durch Zuhören. In den Stürmen der Zeit ist deine Hilfe nicht weit. Du lässt dein Angesicht leuchten. Auch am dunkelsten Ort weiß ich, du findest mich dort und du sprichst, ich bin da. In den kleinen Details sehe ich dich. Und ich weiß, ich bin in deiner Hand. Meinem Mut hilfst du auf und schreibst Segen darauf. Hast mich beim Namen benannt. Auch am dunkelsten Ort, der dunkelste Ort kann wirklich ein Ort sein, wo man sich hin zurückzieht und nur noch allein sein möchte. Es kann aber auch eine schwere Krankheit sein. Vieles müssen wir erleben und am liebsten wären wir dann gar nicht mehr da. Aber dann ist da wieder diese Zusage, in den kleinen Details sehe ich dich und ich weiß, ich bin in deiner Hand. Meinem Mut hilfst du auf. Und schreibst Segen darauf, hast mich bei meinem Namen genannt. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich begleitet in meinem Alltag, in meiner Freude, aber auch in meinen Sorgen. Du bist ein Gott, der mich sieht, der für mich da ist. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich fühle mich gestärkt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne durch Christus Jesus. Amen.
Wir wollen gemeinsam beten. Du bist ein Gott, der uns sieht. In unserem Elend, das wir mühsam verbergen oder wehleidig zur Schau stellen. In der Geringschätzung, die wir erfahren oder andere spüren lassen. In unserem Glauben, der deine Wege geht oder menschlich zu erreichen versucht, was nur du tun kannst. In unserer Bedrückung, die wir erleben oder mit der wir andere belasten. Auf unserer Flucht vor anderen und selbst oder dir. Oder auf unserer Flucht nach vorn, um die Not hinter uns zu lassen. Auf unseren Wegen zu dir oder vor dir hinweg, mit unseren Lasten, die wir tragen oder die wir abschütteln wollen, mit allem, was uns beschäftigt und womit wir andere beschäftigen. Dich, Gott, der uns sieht, bitten wir. Schicke auch uns Boten, die uns dein Wort sagen, und hilf uns hören. Hilf uns zu unterscheiden, welche Last wir tragen und welche wir ablegen wollen. Ob wir uns fügen oder ob wir widerstehen sollen. Öffne uns die Augen für dich und dein Tun. Öffne uns die Augen des Herzens, dass wir erkennen, wie du etwas siehst. Was wir sonst noch bitten, das wollen wir vor dich bringen in der Stille. Du hast unser Gebet gehört. Wir beten gemeinsam zu dir, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei dir gnädig, der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden.